ARD.
Ich bin Mario Neumann und suche für diesen Bremen 2 Podcast Menschen, die ich nicht kenne, die ich absolut zufällig irgendwo treffe. Menschen wie du und ich, die eben bereit sind, eine Stunde zu reden über alles, was sie so beschäftigt. Denn so heißt dieser Podcast und die Frage, eine Stunde reden, steht auf einem DIN A3 großen Schild, das ich hochhalte, wenn ich jemanden finden möchte. Dieses Mal habe ich Emily Schlosser gefunden. Spricht sie in ein Mikrofon, hört sich das üblicherweise so etwa an.
Lufthansa 8 Juliet Hotel, descend to altitude 3000 feet, QNH 1027, turn left heading 020.
Emily Schlosser ist 23, hat schon in Chemnitz, Worms und Offenbach gewohnt, bevor sie im Rahmen ihrer Ausbildung zur Fluglotsin in Bremen angekommen ist. Als es ihr vor längerer Zeit mal schlecht ging, kam durch einen weiteren Tiefschlag der Wendepunkt.
Ja, so sehr wie das natürlich damals wehgetan hat und ich auch wurde wirklich so kopfschüttelst und denkst, so sehr hat es dann doch geholfen, dass ich mal gesagt habe, jetzt bin ich dran, mein eigenes Schicksal zu machen und wieder hochzukommen.
Als Jugendliche hat sie gegen Nazis demonstriert und findet es doof, dass Sachsen dieses braune Image nicht los wird. Aus ihrer Sicht ist das ein Aspekt, aber nicht der hauptsächliche.
Ich kenne die ganzen linken Clubs, die ganzen Demos, die sich dagegen laut machen. Nazis waren natürlich ein Thema so, wenn man aufwächst, aber es war nie so im Vordergrund, weil es genauso viele Nazis wie es gibt, genauso viele, wenn nicht mehr, gibt es auch, oder hoffentlich mehr, oder will ich jetzt mal stark behaupten, die sich eben dagegen stellen. Und das macht mich auch immer glücklich, wenn ich dann an Chemnitz denke.
Warum junge Menschen aus Sachsen weggehen, was Emily über kleine blinkende Weihnachtsbäume denkt und was sie in Chile erlebt hat, das erzählt sie jetzt hier in der ARD Audiothek.
Hallo, Emily Schlosser.
Hallo.
Ich habe gehört, du hast mir eben gesagt, also erstmal muss ich erzählen, dass wir uns auf den Du geeinigt haben, als wir uns getroffen haben im Bremer Viertel am Eck, unweit des Ecks. Also dieser Kreuzung.
Genau.
Sihlwal vor dem Steintor. Du warst dann mit zwei, ich glaube, es waren Arbeitskollegen, oder?
Es waren Arbeitskollegen, ja.
Unterwegs. Und jetzt kommst du an einem freien Tag und nimmst dir Zeit für diesen Podcast.
Ja.
Und dann hast du mir erzählt, dass du ein bisschen überrascht warst, als du das immer gegoogelt hast, eine Stunde reden, was es damit so auf sich hat.
Ja, ich habe gar nichts davon gehört und ja, gab ja dann sehr lustige Überschriften oder sehr, ja, ich habe schon gesagt, einschüchternde, was so manche Menschen alles erlebt haben, aber...
Ja, ich meine, man muss halt immer irgendwie eine Überschrift finden, die halt auch neugierig macht.
Das ist auch korrekt, ja. Ja. Der heutigen Welt, sonst klickt niemand mehr.
Ich weiß über dich eigentlich nichts, außer dass du heute deinen freien Tag hast und dass du Mitte 20 bist.
Ja.
Ich glaube 24, ne?
23 noch.
Offensichtlich arbeitest du.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund arbeitest du nicht Montag bis Freitag, jeden Tag.
Nee.
Das heißt, du bist jemand von diesen progressiven Leuten, die schon die 4-Tage-Woche eingeführt haben?
Nee, leider nicht. Ich arbeite im Schichtdienst. Wir müssen 24/7 immer da sein. Das heißt, Montag bis Sonntag muss immer jemand vor Ort sein. Früh- und Spätschicht. Gestern habe ich noch gearbeitet in der Spätschicht dann.
Okay. Und magst du sagen, welchen Bereich oder ist das zu...
Ja, ich mache eine Ausbildung zur Fluglotsin bei der Deutschen Flugsicherung.
Da gibt es ja in Bremen, glaube ich, eine Abteilung für den gesamten norddeutschen Bereich oder noch viel größer sogar.
Ja.
Und es gibt die Fluglotsen für den Tower Bremen, also für den ganz normalen Flugverkehr an diesem kleinen Flughafen.
Ja.
Das sind sozusagen zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, ich bin überrascht, weil meistens denken alle immer, dass ich auf dem Vorfeld stehe und mit den Armen wedel. Aber ja, genau, es gibt die Center-Lotsen und die Tower-Lotsen und ich bin Center-Lotse. Wir sind sozusagen für den Bereich im Norden Deutschlands zuständig, für den unteren Luftraum. Also ich persönlich bin nochmal im Nordeinsatzbereich. Das heißt, ich möchte den Hamburger An- und Abflugbereich später mal lotsen. Und da bin ich gerade dabei, meine Zulassung zu erwerben.
Da musstest du auch erstmal ein ganz schönes Assessment Center hinter dich bringen, oder?
Ja, das ist eine kleine Tour. Gar nicht so lange. Ich hatte mich damals 2019 beworben, im Mai oder so. Und dann muss man erst so einen Fragebogen ausfüllen, dann kriegt man irgendwann eine Antwort. Ich glaube, im Juni war ich dann das erste Mal in Hamburg. Also sind die Auswahlverfahren für so 3 Tage. Und dann musste man ganz schön lange warten. Und dann kam die Einladung zur Hauptuntersuchung. Und da kriegt man dann auch gleich gesagt, ob es stimmt oder nicht. Ja, ich glaube, das war September dann gegen 2019. Und dann habe ich mich aber entschieden, am dualen Studium teilzunehmen. Also Air Traffic Management bietet die Flugsicherung noch nebenbei an. Da studiert man erst 3 Semester und dann macht man die Ausbildung und hat somit dann einen Bachelor of Science und wird dann halt Lotse. Und deswegen habe ich dann im März 2020 mit dem Studium angefangen.
Zum Glück.
Ja.
Weil viel Flugverkehr gab es da nicht.
Nee, also ja, ich habe das auch gesagt, zum Glück habe ich erstmal studiert, aber ich habe die Uni auch nie von innen gesehen, das Studentenleben, was ich mir erhofft hatte. Ja, ist natürlich auch ein bisschen den Bach runtergegangen, aber...
Die Corona-Bach.
Es hat alles mitgerissen, aber hat auch seine Vorteile gehabt. Also ich hatte eine gute Crew da an Leuten, mit denen ich mir das Leben sehr bunt gestaltet habe zu der Zeit.
Das heißt, du warst in deiner Bude in Bremen?
Nee, also.
Und hast Fernstudium gemacht? Oder digitales Lernen, oder?
Nee, also ich komme ursprünglich aus Chemnitz bei Leipzig, also aus Sachsen, und bin dann nach, oh Gott, nach Worms gezogen. Das ist.
In Rheinland-Pfalz.
In der Rheinland-Pfalz, genau. Weil ich hatte mich schon angemeldet und alles für das Studentenwohnheim. Und dann, ich hatte auch noch die Erstifeier. Da gab es schon sogenannte Corona-Shots, die wir genommen haben, damit du halt natürlich kein Corona kriegst. Wie wir das alles spaßig damals dachten, dass es nicht so extrem wird, die ganze Lage. Und dann am nächsten Tag hieß es ja, das ganze Land macht dicht. Und dann habe ich dann aber gesagt, ja gut, jetzt bist du schon umgezogen mit deiner Familie. Muss jetzt auch nicht sein, 24/7 wieder zusammenzuleben. Und dann bin ich in meiner WG geblieben in Worms und habe dort ein paar Leute kennengelernt aus der dortigen Region.
Und du wolltest nach Worms, weil man dort diesen Studiengang...
Air Traffic Management, genau.
An der Uni Worms.
An der Hochschule Worms, ja. Es gibt's nur, also nur die DFS hat sich sozusagen mit der Hochschule Worms in Kooperation gesetzt. Und
DFS müssen wir einmal kurz erklären, deutsche Flugsicherung.
Ja.
Aber wieso haben wir uns dann in Bremen getroffen?
Ich bin dann umgezogen nach Offenbach, weil ja, dort ja die logisch. Natürlich, muss man mal gemacht haben. Die Grundausbildung für den Fluglotsenjob stattfindet. Und dann wird man versetzt an die Standorte, wo gerade Personal benötigt wird. Und das war in meinem Fall Bremen. Und dann bin ich nach Bremen gezogen. Deswegen wohne ich jetzt seit einem Jahr in Bremen.
Und dann hast du in Bremen auch eine nette WG gefunden?
Genau, jetzt seit April letzten Jahres.
Mit wie vielen Leuten?
Mit zwei Mädels.
Also drei insgesamt.
Genau.
Ja, ist auch viel Abenteuer, oder? Viel mit Leuten, Kontakt aufnehmen.
Ja, macht immer Spaß.
Sich reinfinden.
Ja. Aber also ich wollte das auch. Also viele haben sich auch entschieden, alleine in eine Wohnung zu ziehen, was ich auch verstehe. Aber ich persönlich habe das, gerade wenn man eine neue Stadt zieht. Also ich komme jetzt noch gar nicht aus dem Norden. Ich kenne mich hier komplett null aus. Auch keiner meiner Freunde befand sich hier. Und da habe ich gesagt, gut, irgendwie musst du unter Leute kommen. Und ja. Das ist am ehesten, wenn du gezwungen bist, auf engen Raum miteinander zu leben.
Und klappt oder klappt nicht so?
Klappt also, super.
Bist du der WG-Mensch?
Ja.
Der gesellige,
ja, schon.
Ordentliche?
Will ich doch hoffen, ja.
Unterhaltsame.
Immer. Also ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Ich hoffe, die anderen fühlen sich auch wohl. Ich kann natürlich nur das zurückgeben, was sie mir ins Gesicht sagen. Aber bis jetzt klappt es ganz gut.
Schön. Hattest du einen Plan B, wenn das nicht klappt? Mit diesem... Jetzt lachst du ein bisschen.
Ja, nee. Ich glaube, jeder befindet sich so während des Abiturs so in der Phase, okay, was will man irgendwann machen? Es gibt die, die auf jeden Fall schon seit der 5. Klasse einen Plan haben oder das in die Wiege gelegt bekommen. Ich komme aus einer Lehrerfamilie, ich wollte kein Lehrer werden, das war eigentlich alles. Und dann hatte ich mich für Wirtschaftspsychologie noch mit angemeldet, weil ich dachte, ja, Psychologie vielleicht, die reine ist vielleicht ein bisschen nicht so, weiß nicht, ob man da so, da braucht man ja wirklich ewig, ehe man da durch ist. Und es war vielleicht schwer, dann einen Job zu finden, habe ich gedacht. Und weil ich nicht so in die klinische Psychologie wollte, habe ich gedacht, okay, Management, BWL braucht man eigentlich immer, dann kombinieren wir das einfach. Hätte ich wahrscheinlich auch angefangen. Ja, wahrscheinlich auch ganz schnell wieder abgebrochen.
Das war sozusagen das Netz oder der doppelte Boden.
Der doppelte Boden fürs Erste. Ja.
Wenn das nicht geklappt hätte mit der Fluglotsengeschichte.
Ja.
Und wie sehr hast du dich gefreut auf der Skala von 1 bis 10?
Für den Fluglotsen. Als ich dann durch war, für eine Skala von 1 bis 10.
Aber du hast ja auch die ganzen anderen Leute getroffen, die auch alle das werden wollten. Und hast ja auch erlebt an diesen 3 Tagen da in Hamburg.
Ich wollte das nie, das Fluglotsen. Ich wollte das schon, aber es war jetzt nie so. Also es gibt auch einige, die spielen, seitdem sie 3 sind, irgendwie Flugsimulator und fliegen dort von San Francisco nach wo immer und haben das total im Blut. Mir ist es wirklich gefühlt einen Monat, bevor ich mich dort beworben habe, über den Schoß gerollt. Und ich habe gedacht, ja, es klingt nach was Spaß machen könnte. Probieren wir mal. Und deswegen hatte ich aber halt auch, glaube ich, keine Angst dort raus. Oder die Angst war nicht so groß, die Hürde. Weil ich glaube, wenn du das die ganze Zeit willst, dann sitzt so ein Druck auf dir, dass du das irgendwie schaffen musst. Und wenn du es nicht willst, oder natürlich wollte ich es schon zu dem, ich bin auch ehrgeizig.
Aber das war nicht das Einzige auf der Welt, was du dir vorstellen konntest.
Genau, das heißt, es hätte mich nicht in den Boden gebracht, wenn ich jetzt das nicht geschafft hätte.
Genau, und dementsprechend normal war dann auch deine Freude, als es geklappt hat.
Ja, ich war natürlich happy auf das, was kommt.
Ja.
Aber jetzt, wenn ich nochmal zurückblicke, war es eigentlich das Beste, was hätte passieren können. Also ich bin wahnsinnig zufrieden mit dem, wie es jetzt ausgegangen
Schön.
Ist. Bis jetzt.
Ist, glaube ich, auch ein sehr lukrativer Job, oder? Ist relativ gut bezahlt.
Ja, ist korrekt.
Emily, bevor wir gleich mal hören, warum der so gut bezahlt ist, nein, Quatsch, was man da eigentlich überhaupt machen muss.
Ist auch viel Stress, viel Arbeit.
Genau, ja. Bitte einmal hier in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens gucken, drei Zettel auswählen, um dich noch so ein bisschen steckbriefartig kennenzulernen.
Okay.
Einfach mal aufklappen, laut vorlesen und direkt beantworten. Die sind
direkt
in sie, du kannst sie nach du umformulieren, du kannst sie aber auch in sie vorlesen. Hauptsache laut lesen gleich und nicht erst leise lesen heimlich.
Was ist das Überflüssigste, was du dir je gekauft hast? Ich glaube, ich bin so jemand, ich habe früher so einen richtigen Ohrringe-Fimmel gehabt. Also ich habe immer wahnsinnig viele Ohrringe gekauft und jetzt ich habe bei meiner Mutter noch so viele angesammelt. Ich glaube, da liegen bestimmt noch, ohne Witz, über 200 Paar rum. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das, weil
da wird ein Paar dabei sein, das
nicht nur eins. Also ich glaube, jetzt befinde ich mich mittlerweile, wo ich vielleicht so 20 habe, die ich immer so im Wechsel trage. Aber da ist so viel Geld geflossen, das hätte es echt nicht sein müssen. Weil wenn ich mir da jetzt manche anschaue, denke ich mir so, boah, was hast du dabei gedacht?
Aber damals war es gut.
Ja, das muss man auch immer sehen. Damals war es gut. Es war immer so, du erinnerst dich mal irgendwann an den Ort, wo du den gekauft hast. Ja, nee, tue ich nicht. Aber
es
war
auch
die Intention
bei
damals.
220.
Ich wollte gerade sagen, an so vielen Orten war ich gar nicht. Welche Boutiques dann wieder waren, Chemnitz, wer weiß.
Dankeschön, die nächste bitte.
Rauchen Sie auch im Bett? Nein, ich bin nicht Raucher.
Und die dritte.
Welche Rituale geben Ihnen Kraft? Rituale?
Gibt es irgendwas, was du immer wieder machst? Zum Beispiel morgens Müsli in eine Schüssel schütten?
Die gibt auf jeden Fall Kraft, aber... Es ist schwer, also das mache ich nicht regelmäßig, aber ich versuche immer ein bisschen, weiß nicht, ob dir das innere Kind was sagt?
Ich habe das schon mal gehört, den Begriff.
Ja, man hat immer ein inneres Kind. Es geht um deine Emotionen da viel, also wie du dich fühlst sozusagen. Und weil wir im heutigen Leben einfach weniger auf unsere Gefühle hören, sondern mehr einfach Dinge auch überdenken und alles. Und wenn da einige vernachlässigt werden, dann stagnieren die in diesem Alter. Und ja, ich versuche dann immer manchmal, gerade wenn es mir auch schlecht geht oder sonst was, mal mich hinzusetzen und mir so vorzustellen, okay, welchem Kind in mir geht es denn gerade schlecht oder welche Altersstufe ist gerade, was braucht es gerade irgendwie an Motivation oder so dumm wie es klingt, dann an Umarmungen irgendwie
an
oder so.
Ja.
An Zuwendung, genau. Und ich glaube, sich mal damit mit sich selber ein bisschen beschäftigt und dann sich mal selber ein bisschen zuhört, das kann einem ganz viel Kraft schenken. Ja.
Schön, vielen Dank. Warum bist du nicht Raucherin? Weil es zu teuer ist oder weil es zu ungesund ist oder weil du einfach nie da reingeraten bist?
Ich bin da zum Glück nie reingeraten. Also meine Mutter meinte auch, Emily, du musst es mal ausprobieren, damit du sagen kannst, du hast es probiert, falls dich irgendjemand drängen möchte. Habe ich natürlich gemacht und ich fand es total eklig. Nee, also... Und natürlich komme ich auch immer auf die super Idee, das zu machen, wenn ich schon betrunken bin. Also als ich es probiert habe und das ist natürlich dann doppelt nein. Und das, nee, catcht mich einfach nicht.
Und also ich finde es ja cool, dass du eben schon gesagt hast, dass es das ist, was dir Spaß macht beruflich, so dieses Fluglotsen-Ding da im Center für den norddeutschen Bereich. Und im Schichtdienst, das heißt genau, man muss immer da sein oder es müssen immer mehrere da sein, nehme ich an.
Ja.
Wie sieht die Arbeit konkret aus? Sitzt du da an einem Bildschirm? Läufst du durch die Gegend? Sprichst du über Funk? Sprichst du über Funk mit den Flugzeugen, mit den Piloten oder?
Ja, also jeder Arbeitsplatz ist so aufgeteilt, dass man zwei Lotsen immer hat, die vor Bord sitzen. Also wir nennen das immer Bord. Und wir haben dort zwei Monitore, also wo das Radar abgebildet wird. Und genau, es gibt einmal den sogenannten Radarlotsen. Das ist derjenige, der spricht mit dem Flugzeug über Funk. Und dann gibt es noch den Koordinationslotsen. Der sitzt daneben und das ist immer das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, jeder schaut drauf, dass da nichts falsch läuft. Und der Koordinationslotse ist dann dafür verantwortlich, mit dem jeweils anderen Koordinationslotsen von einem anderen Sektor dann im Hintergrund sozusagen Dinge zu koordinieren. Also in welcher Flugfläche die Flieger dann kommen, damit die schon vorgestaffelt sind, also dass die sicher von einem Sektor in den anderen übergeben werden. Oder es gibt natürlich geregelte Vorgaben und manchmal können die aber natürlich nicht eingehalten werden. Das heißt, der ist dann auch dafür zuständig anzurufen, zu sagen, hey, der schafft es wahrscheinlich nicht über deinen Sektor, der muss noch durchfliegen, ist das möglich oder ist dort jemand im Weg? Und der Radarlotse spricht mit den Piloten und regelt dort eigentlich alles, wie auf welche Höhe die steigen dürfen oder sinken dürfen, in welche Richtung sie sich drehen dürfen, zu welchem Punkt sie fliegen und ist auch dafür verantwortlich, die Staffelung zwischen den Fliegern herzustellen, also dass sie immer sicher voneinander wegfliegen oder voneinander gestaffelt sind. Das sind in unserem Fall 3 Meilen und 1000 Fuß. Ungefähr 5,5 Kilometer.
Abstand zwischen den beiden,
genau,
Fliegern.
und höhenmäßig 300 Meter.
Und ist es wirklich so, wie man sich das vorstellt, dass das für die Piloten wichtig ist, was die gesagt bekommen vom Lotsen? Oder ist das das, was die sowieso auf ihrer Route haben und in ihrem Programm haben, wo ja viel automatisiert auch abläuft?
Nee, also es ist schon wichtig. Also es läuft eigentlich alles nach der Nase der Fluglotsen schon prinzipiell. Also die haben natürlich bestimmte Routen vorprogrammiert, die sie fliegen, die sie auch vorher angeben müssen in ihren Flugplänen. Und wir sind also gerade in dem, also ich befinde mich ja derzeit zur Ausbildung auf den Anflugsektor oder Abflugsektor. Und da ist es aber so, dass die Routen natürlich alle sozusagen nichtig werden, weil wir dann, wenn gerade viel los ist, dann auch dafür verantwortlich sind, welche Reihenfolge die Flieger dann landen. Und dann muss ich sie natürlich drehen in die Richtung und sinken lassen auf die Höhe, die ich gerade benötige. Und das muss ich denen dann mitteilen. Das müssen die bitte auch machen, weil wenn sie es nicht machen, stellt das natürlich ein Problem und manchmal auch natürlich Gefahrenpotenzial für alle anderen da, die da auch noch in der Luft mitfliegen.
Und dann spricht man immer auf Englisch mit so vielen Codes und so, ne?
Ja, Codes. Also es gibt eine Physiology, an die man sich halten muss. Auf Englisch ist die. Es gibt zwei verschiedene Arten sozusagen. Es gibt einmal den Instrumentenflugverkehr und es gibt einmal den Sichtflugverkehr. Wir arbeiten prinzipiell mit dem Instrumentenflugverkehr.
Das heißt, euch werden alle Daten übermittelt, wie schnell das Flugzeug ist, wie hoch das fliegt. Genau, das könnt ihr alles sehen.
Genau, die ganzen Daten haben wir in sogenannten Flugstreifen. Also wir haben einmal den Radarbildschirm und wir haben vor uns liegen ein sogenanntes Streifenboard, wo wir auch einen Stift dazu haben. Und da haben wir alle Informationen. Das heißt, wie heißt das Flugzeug, also das sogenannte Callsign, dann die Höhe, in der das Flugzeug einfliegt und dann kann ich dann auswählen mit dem Stift, auf welche Höhe das sinken kann und darf. Genau, da ist auch die Speed drin und alles.
Das klingt schon kompliziert.
Ja, es ist auch sehr schwer, das irgendwie alles gerade, also wir reden ja eigentlich nur in Englisch und das ist, die ganzen Wörter sind auch auf Englisch und ich weiß gerade nicht, wie ich das auf Deutsch formulieren soll.
Ja, aber dafür hat es was geklappt, glaube ich. Ich glaube, so ein bisschen konnte man ein Gefühl dafür kriegen. Und manchmal wird es stressig, oder?
Manchmal wird es stressig, ja. Ja, gestern war auch so ein Tag, so ein bisschen viel los. Aber macht auch Spaß dann. Man kommt dann noch richtig in den Tritt und dann, wenn nichts los ist, dann sitzt man auch nur da und man denkt sich so, ja, du willst auch irgendwie was machen. Und wenn aber viel los ist, dann merkst du richtig, wie man selber ins Treten kommt. Dann kommt man auch richtig, richtig rein. Und also wenn man das auch richtig in der Stimme dann verpackt, dann kriegen das auch die Piloten mit und dann machen die das auch alle dann sehr zügig. Versuchen natürlich auch mitzuhelfen. Die wollen natürlich auch so schnell wie möglich an ihr Ziel kommen und so sicher wie möglich. Und dann, ja.
Wie geht so ein Kommando? Kannst du das so sagen? So Kurve fliegen oder so.
Lufthansa 8 Juliet Hotel, descend to altitude 3000 feet, QNH 1027, turn left heading 020. Das ist zum Beispiel.
Ja, aber das war jetzt auch die entspannte Tonlage, ne?
Ja. Ja, da, oh Gott, ich glaube, das klingt zugespielt, wenn ich das jetzt versuche.
Ja, okay. Freundlich, professionell klang das, finde ich.
Das ist gut, weil ich höre mich selten und ich will das auch eigentlich immer nicht selber hören, glaube.
Nee?
Es ist immer komisch, wenn man seine Stimme von außen hört. Okay, für dich vielleicht nicht, du machst es beruflich, du hörst dich wahrscheinlich die ganze Zeit, aber...
Ab und zu höre ich mich. Das ist dann auch lustig.
Das ist gut, wenn man das selber von sich sagen kann, ja.
Ja, an den Punkt kommst du, glaube ich, auch noch.
Hoffen wir doch.
Witzig. Schön. Oh Gott. Emily, du kommst ursprünglich aus Chemnitz. Mhm. Das ist eine mittelgroße Stadt, glaube ich, in Sachsen.
Ja, ich weiß nicht, ab wann man große Städte bezeichnet.
Also Bremen ist mit rund 570.000 Einwohnern schon eine Großstadt.
Okay.
Ich glaube nach Hamburg die zweitgrößte in Norddeutschland. Ja. Aber bevor wir darüber schnacken, wie anders vielleicht Bremen als Chemnitz ist, es verbinden ja viele mit Sachsen, viele Menschen im Landtag, die zur AfD gehören. Wie siehst du das?
Ja, das ärgert mich schon immer ein bisschen, weil ich glaube, ein bisschen brüht der Ossi dann doch in mir. Man hat schon... Ja, nicht durchmachen müssen, das ist jetzt falsch. Aber ich habe schon oft Kommentare auch damals über meinen sächsischen Akzent gehört. Deswegen ist der jetzt eigentlich non-existent. Kommt natürlich immer, dass Sachsen sehr braun ist. Und das ist immer schade, weil natürlich ist es so, aber ich denke mir so, genauso ist jedes andere Bundesland auch genauso braun. Nur irgendwie ist es in Sachsen hängen geblieben. Ich gerade auch mit meiner Schulklasse damals, auch schon in jungen Jahren, also 14 bis 16, haben wir schon sehr früh eigentlich angefangen, uns da auch immer laut zu machen, waren oft bei Demos dabei, Anti-Nazi-Demos und alles Mögliche. Und ich kenne deswegen auch persönlich nur eher die ganz andere Seite von Chemnitz. Ich kenne die ganzen linken Clubs, die ganzen Demos, die sich dagegen laut machen. Nazis waren natürlich ein Thema so, wenn man aufwächst, aber es war nie so im Vordergrund, weil es genauso viele Nazis wie es gibt, genauso viele, wenn nicht mehr, gibt es auch, oder hoffentlich mehr, oder will ich jetzt mal stark behaupten, die sich eben dagegen stellen. Und das macht mich auch immer glücklich, wenn ich dann an Chemnitz denke, weil ich mir denke, ja, viele andere haben vielleicht die Ansicht, dass es so ist, aber ich weiß, dass es anders ist. Und das versucht Chemnitz da auch ein bisschen rauszukriegen, das Ganze. Aber es ist halt schade, wenn einmal ein Image dir angehängt wird, dann verfolgt es sich leider ein bisschen. Ich kenne Chemnitz ganz anders, ganz bunt, nicht so, wie es oft in den Medien vertreten wird.
Das heißt auch, du machst dir keine Sorgen?
Wie meinst du Sorgen?
Weil es so viele Menschen gibt, die offensichtlich Politiker gewählt haben, die eine gewisse Zugehörigkeit haben, eine gewisse Einstellung.
Dass Chemnitz kippt oder wie? Oder
ja, oder nicht nur Chemnitz, ne? Das ist einfach...
Das ist generell, ja, das ist eine ganz andere... Ja, Sorgen macht sich da, glaube ich, gerade jeder. Oder hoffe ich doch, der ein bisschen Augen aufmacht.
Es gibt viele Menschen, habe ich eben schon gehört, aus deiner Erfahrung, die halt weltoffen sind und nicht irgendwie gegen andere Menschen. Und das ist eigentlich klar, aber es ist nochmal gut, dass so deutlich zu hören, oder? Zu begreifen, so, ne?
Ja.
Weil gerade das Klischee oder dieses Image kommt ja daher, weil es halt da diese Wahlergebnisse gab. Und dann ist es doch eigentlich super, jemanden zu hören, der daherkommt und sagt, ja, das ist so, das ist eine Realität. Und genauso gibt es die Realität, dass es dort viele, viele, viele Menschen gibt, die sich nicht dahinter stellen.
Ja, ich glaube, das Problem ein bisschen Chemnitz oder generell, das der Osten auch hat, ist, dass gerade durch auch den Image-Schaden, der leider ja noch ein bisschen da ist, oder den man vielleicht also im Westen nicht so sieht, aber der irgendwie doch noch tief in den Gefühlen mancher Ossis dann doch noch drin hängt, dass viele raus wollen aus dem Osten, gerade junge Leute. Und es wird natürlich versucht, ja nicht nur Sachsen, sondern auch Sachsen-Anhalt und Brandenburg, die versuchen natürlich die Leute da zu behalten, aber es gibt einfach mehr lukrative auch Jobangebote dann außerhalb und dann viele meiner Freunde sind jetzt, ja gut, Thüringen ist jetzt nicht so weit, aber haben es ein Stück einfach auch rausgeschafft aus der ganzen Sache oder wollten da halt auch weg, ob es jetzt primär daran lag, ein Job oder alles mögliche, aber das Traurige ist natürlich dann das, was zurückbleibt oder die Wählerschaft, die da ist. Also ich meine, als wir damals demonstriert haben, mit 14, 16 kannst du noch nicht wählen gehen. Das heißt, die, die auf den Straßen waren mit uns, ein Großteil davon war natürlich auch einfach zu jung zu wählen. Kann natürlich dann nicht das widerspiegeln, was eigentlich in den Köpfen der Jugend halt auch gerade vorgeht. Wenn die natürlich dann alle wegziehen und dann nicht mehr da sind, ist natürlich das, was dann bleibt. Und leider die Statistiken, die dann daraus gezogen werden, ist, dass anscheinend ganz Chemnitz oder ein Großteil Sachsens dann sich in eine andere Richtung bewegt. Aber das spiegelt nicht das da, wie gesagt, was ich erlebt habe.
Und wie anders ist Bremen?
Also ich habe auch in Offenbach gelebt für eine Weile und ich bin sehr happy, dass ich hier rausgekommen bin. Und ich war eigentlich gar nicht so begeistert von meinem Standortwechsel, von meinem gezwungenen, weil ich auch so ein paar Freunde hatte noch unten in Hessen. Aber dann dachte ich mir so, ja okay, komm, wir schauen einfach mal hoch. Und ich war das erste Mal hier und ich habe gesagt, war die beste Entscheidung. Es ist so offen, Bremen auf jeden Fall. Die Leute sind alternativ, du siehst... Ich bin ja auch immer sehr gerne bunt angezogen. Ich liebe das. Es macht mir auch immer Freude, wenn ich dann halt Leute sehe, die auch so unterwegs sind und die einfach ihren Lebensstil ausleben. Ich liebe es auch, durch die Neustadt zu spazieren und dann sieht man ja überall die Kisten, die draußen stehen und zum Mitnehmen. Die Leute verschenken Sachen oder ja, man geht doch davon aus, dass Leute einfach herzlich und freundlich reagieren und miteinander umgehen und mit den ganzen Dingen. Und das habe ich so noch nicht gekannt. Deswegen hat es mich richtig, richtig happy gemacht. Ich liebe auch so ein bisschen die Café- und Bar-Szene, die es hier gibt. Ja, man liebt so ein bisschen das Leben, habe ich das Gefühl. Also man trifft sich zum Brunch, man trifft sich auf einen Kaffee noch easy. Und es gibt ja auch so viele kleine Cafés. Du biegst in irgendeine Straße ab und plötzlich ist da wieder ein neues und denkst so, wow, das ist richtig süß, da war ich noch nie. Das finde ich, sind so die Dinge, die ein Stadtleben ausmacht. Und ja, die finde ich schön.
Aber ob du jetzt in Bremen bleibst oder ob du wieder wegziehst, das kannst du auch erst sagen, wenn...
Nee, also es bleibt wahrscheinlich Bremen. Also ich hoffe es jetzt. Also es kommt jetzt darauf an, ob ich jetzt die Ausbildung schaffe, aber davon gehe ich jetzt mal stark aus. Und dann wird es hier bleiben, wenn ich den Job so lange machen möchte. Weil wenn ich wieder woanders hin möchte, dann muss ich wieder eine neue Zulassung woanders machen. Und das
ist mühsam.
Machen wir, glaube ich, nicht nochmal.
Und wie fühlst du dich? Fühlst du dich als Bremerin, als Chemnitzerin, als Offenbacherin, als Wormserin oder einfach als Fluglotsin oder einfach als Emily?
Primär glaube ich Emily. Ich glaube, weiß ja nicht, wo es mich noch hintreibt. Ich fand es ganz lustig, immer meine ganzen Pässe immer umstellen zu lassen mit dem Ort, wo ich gerade wohne. Aber ich bin jetzt eigentlich ganz happy, auch als Bremerin angekommen zu sein. Fühlt sich auch dann mal schön an, nicht immer so zu denken, okay, ich muss in anderthalb Jahren wieder weg oder woanders hin. Und das ist ganz schön. Ich glaube, die Heimat wird natürlich immer im Herzen bleiben. Ja, kulturmäßig auch einen großen Platz da haben. Aber ja, Bremerin ist auch ganz schön.
Wie hast du den Akzent weggekriegt?
Ich habe noch nie sehr extrem gesächselt, aber ich habe ein Auslandsjahr gemacht in Chile und da ich noch relativ jung war, ich glaube 16, und waren halt Leute aus ganz Deutschland, die mit mir geflogen sind, und dann haben die sich so lustig gemacht die ganze Zeit, und am Anfang finde ich das auch, ich finde es auch lustig, ich kann ja auch drüber scherzen, so, das ist kein Problem. Aber als es dann so eine halbe Stunde so ging und über jedes gelacht wurde, was ich gesagt habe, dachte ich mir so, okay Leute, also ich weiß, ihr seid auch jung, ne? Und man checkt vielleicht manchmal nicht, was man sagt, aber beim besten Willen, irgendwann ist die Grenze hier erreicht. Und dann, ja, habe ich ein Jahr Spanisch gesprochen und danach hat sich die wieder so extrem eingebürgert, würde ich einfach sagen.
Aber wenn du dann wieder in der Heimat bist und mit den Leuten dort redest.
Es kommt ein bisschen raus, ja. Also man merkt, und anscheinend meinen die Leute hier, auch wenn ich mich sehr aufrege oder ein bisschen angetrunken bin. Aber
ist zu hören, okay. Hast du da noch Familie?
In
Sachsen?
Chemnitz, ja. Mhm. Da wohnen sie noch.
Okay. Liebe Emily, du darfst einmal in diesen Koffer gucken. Eine Sache auswählen und sagen, warum es die geworden ist und keine andere.
Ja, okay.
Wir hören dich dann wieder, wenn du am Mikrofon zurück bist. Du darfst ruhig wühlen und graben und stöbern. Hast du deine Wahl getroffen?
Es ist ein goldener Bilderrahmen mit einem Schwarz-Weiß-Bild drin.
Also hast du es nur ausgewählt wegen des goldenen Rahmens oder wegen des Bildes?
Wegen des Fotos wahrscheinlich. Also nicht wegen des Motiv des Fotos, aber es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Ich glaube, das kommt da drauf hin. Also ich glaube, ich habe es ausgewählt, weil also ich persönlich bin selber sehr interessiert in Fotografie. Ich habe damals während Corona die alte Praktika meiner Mutter ausgekramt aus dem Dachboden und habe da angefangen, ein bisschen analog auf Film Fotos zu schießen und mich damit auseinanderzusetzen, wie das alles funktioniert, wenn man die Kamera noch stillhalten muss, Belichtung selber noch einstellen muss und Schärfe und all das. Ja, es hat mir ein bisschen eine ganz andere Perspektive gezeigt, so auf die Welt und wie man alles so wahrnimmt, weil ich war früher so jemand, ich bin jetzt schon mit Handy aufgewachsen. Und wenn ich ein Bild gemacht habe, dann habe ich so 16 Bilder gemacht von einem Ort oder von einer Sehenswürdigkeit. Und dann natürlich nie aussortiert. Und dann natürlich immer gedacht später, meine Güte, warum hast du tausende von Fotos, die du alle nicht brauchst? Und seitdem ich halt mal dann angefangen habe mit dem Fotografieren, habe ich auch öfter halt wieder die Kamera runtergenommen, wenn du so merkst, oh, erstens, es passt nicht so richtig oder es sieht dann doch nicht so toll aus. Oder man überlegt sich schon noch dreimal, auch wenn man ja dann einen Film drin hat, der ist natürlich dann auch irgendwann zu Ende.
Und
man
möchte, voll, ja.
Ja, man möchte natürlich auch schöne Bilder dann da drauf haben. Das heißt, man überlegt sich, okay, mache ich das jetzt oder nicht? Und ja, das hat auch ein bisschen übergeschlagen auf dann mein Handy, also dass ich jetzt auch nicht mehr so viele Bilder damit mache, sondern oder halt ausgewählte und dann halt, wenn dann mal eins und dann, wenn, schaue ich dann auch gleich durch und werfe dann halt die anderen raus. Und ja, ich finde, es hat mir viel gebracht, so auf Perspektivenwechsel manchmal.
Ja. Also hast du das Foto ausgewählt, weil es ein Foto ist und nicht, weil darauf Kinder zu sehen sind?
Genau, weil es ein Foto ist und weil es, wenn es schwarz-weiß ist, wahrscheinlich auch ein Analogbild ist.
Ja, schön. Genau. Dankeschön. Ja. Du hast eine Tätowierung am linken Arm.
Ja.
Sind das zwei Menschen, die tanzen?
Das sind drei Frauen, die tanzen, ja. Unter Mondschein oder Sonnenschein, je nachdem, wie man es interpretieren möchte.
Was ist es für dich?
Mond oder Sonne? Mondschein wahrscheinlich, ja, doch. Ja. Nacht ist dann doch angenehmer.
Bist du eine Eule?
Ja, auf jeden Fall. Ich komme ganz schwer früh aus dem Bett.
Und dann ist auch eine Taube auf dem, eine Schwalbe.
Ja, also das
auf dem Oberarm.
Ja, was auch dahinter steht. Das Zeichen ist von meinem Lieblingsclub in Chemnitz. Der heißt Atomino. Und da bin ich quasi aufgewachsen in meiner Jugend. Und die hatten halt das Zeichen von einem Atom als Bild. Und das habe ich mir dann tätowieren lassen.
Und die Schwalbe?
Ja, es gibt die, also zusammen steht das Symbol für Absolution. Also für mich, für die Freisprechung von Sünden sozusagen. Einfach ein bisschen mich mal reinwaschen vielleicht.
Hast du so viel Mist gebaut als Kind oder Jugendliche und Schuld auf dich geladen?
Natürlich
nicht. Das
klingt
so schwer.
Nein, natürlich nicht. Nein, aber ich glaube, jeder lastet sich manchmal so ein bisschen was an, sei es jetzt gewollt oder ungewollt. Also ich persönlich denke auch immer viel zu viel über Dinge nach und was andere von mir denken und hätte ich was anders machen sollen und so ein Zeug.
Du nimmst das Leben zu schwer, sozusagen.
Ja, ich nehme das Leben zu schwer manchmal. Und ich glaube, das war auch so eine Zeit in meinem Leben, wo ich mir einfach dachte, okay, jetzt komm. War jetzt ein bisschen Mist vielleicht die letzten Monate, was da gelaufen ist. Und jetzt, natürlich kann man sich selber immer die Schuld geben, aber es bringt dich auch nicht viel weiter.
Und das wolltest du ausdrücken.
Und ich wollte, ja, ich glaube, mir selber mal ein bisschen klar machen, dass natürlich sollst du aus Dingen lernen, aber du kannst auch nicht die Schuld für alles sein.
Kannst du da noch was von andeuten oder was von erzählen, was da war in diesen Monaten? Oder willst du das lieber nicht in einem Podcast preisgeben?
Es sind einfach ein paar Dinge zwischenmenschlich auch passiert, die
dich belastet haben.
Die mich sehr belastet haben zu der Zeit.
Okay.
Ja.
Ja, ja, spannend. Und warum die drei tanzenden Frauen?
Ehrlich gesagt bin ich langsam an den Punkt angekommen, wo ich einfach nur Tattoos steche, weil sie schön aussehen. Aber nein, auch ich glaube so ein bisschen das Nachtleben oder die Freude einfach im Leben.
Wir hatten das Bild, wir hatten die Fotografie. Und machst du das jetzt weiter? Fotografierst du jetzt immer noch manchmal ab und zu analog? Hast du auch selbst entwickelt?
Nee, das leider nicht. Das, oh Gott, das war so ein spontanes Ding, was ich auch mal wollte. Und mein Vater schiebt da immer gleich einen Riegel vor. Der ist immer so, Emily, wenn du was nicht schon kannst, dann mach's auch nicht. Wo ich so war, ja, wie willst du es denn können, wenn du es nicht probierst? Da habe ich mal mit den Preisen auseinandergesetzt, die es so bedarf, um so ein kleines Rotlichtzimmer bei dir zu eröffnen.
Eins ist
zu teuer, auf jeden Fall. Und ich glaube, da kann auch viel zu viel schief gehen. Also weil mittlerweile bin ich schon eigentlich sehr, sehr doch zufrieden mit den Bildern und auch auf manche echt stolz, die ich so mit der Praktika da geschossen habe. Und dann fände ich es doch schade, wenn die dann halt verloren gehen, nur weil ich irgendwie mit den Chemikalien abmessen da irgendwas nicht richtig hinbekomme. Deswegen schicke ich die immer noch ein. Aber es macht
du kannst ja vielleicht mal zu irgendeinem Fotoclub gehen, wenn die da irgendwo eine Dunkelkammer haben und da mal üben.
Das ist eine Idee. Mhm. Ja, okay. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, siehst du? Okay. Ja, aber immer informieren. Vielleicht gibt's sowas, ja. Nee, aber ich mach's sehr gerne. Also ich habe jetzt, ich habe halt die Praktika, womit ich auch nur in der Sonne fotografieren kann, weil die auch keinen Blitz hat. Aber ich habe natürlich auch noch mehrere kleinere dann auch, also Digitalkameras, mit denen ich auch auf Film schießen kann. Und da sind wieder einige Schätze jetzt rausgekommen vor kurzem und sind richtig gut geworden. Habe ich auch gutes Feedback dann von meinen Freunden bekommen und das freut natürlich dann auch immer.
Ja, sind es eher Motive, die statisch sind oder alles Mögliche?
Kommt sehr auf die Kameraaufbau an, mit der ich fotografiere. Also gerade die so klein ist, die überall reinpasst. Da wären es natürlich meistens eher so Schnappschüsse aus dem Barleben oder mal im Club auf irgendwelchen Feiern oder wenn man unterwegs ist. Vor allem, weil die halt auch Blitz hat. Aber mit den anderen Zweien ist es schon eher auf Landschaften und besondere Gegenstände, auf die man trifft, wenn man unterwegs ist.
Wie so eine gewisse Atmosphäre transportieren.
Genau, ja. Vor allem, weil man halt selber belichtet, auch ja sehr schön selber entscheiden kann, was im Vordergrund stehen soll und auf was man den Fokus lenken möchte.
Also hast du ein richtiges Hobby entwickelt.
Das ist schön. Das habe ich noch gar nicht so gesehen als eins meiner Hobbys, aber ja.
Welche hast du noch?
Ich zeichne und male sehr gerne. In letzter Zeit hat mir ein bisschen die Inspiration gefehlt, aber die kommt auch langsam wieder. Also man kann natürlich sehr viel abmalen immer, aber man möchte natürlich auch selber immer was transportieren und erschaffen. Genau. Und langsam steigt die Inspiration wieder. Das freut mich selber immer. Und ja, ich häkel viel nebenbei. Das ist so ein beruhigendes Hobby. Meine Freundin meinte auch, es beruhigt sie, mir beim Häkeln so zu schauen, was ich auch ganz lustig finde, aber ja.
Und sag mal, hast du eine Top 5 der besten Erlebnisse aus Chile?
Ich glaube, eins ist auf einem aktiven Vulkan Ski zu fahren. Vor allen Dingen, weil man eine Wahnsinnssicht hatte. Also in den Alpen sieht es natürlich auch toll aus, aber da ist es halt eher, dass alles gleich hoch ist sozusagen und man in die Ferne schaut und die ganze Zeit noch wieder Vulkane sieht die ganze Zeit. Das Bild werde ich, glaube ich, nie vergessen. Dann in der Atacama-Wüste den Sternenhimmel zu einfach nur in sich aufzusaugen, glaube ich, und ja, sich klein zu fühlen unter den ganzen Sternen. Also das war schon ein absolutes Highlight.
Vielleicht ist das in dein Unterbewusstsein so tief reingewandert, dass du deswegen Flugblödsinn geworden bist.
Oh, okay, vielleicht. Dann einmal, oh Gott, ich weiß gar nicht, auf welcher Höhe wir da waren. Da waren wir richtig, ich glaube, es waren bestimmt über 3000 Meter oder ich weiß es nicht, vielleicht sogar 4. Also wir sind an den höchsten Punkt sozusagen in Chile gefahren, an der Grenze zu Peru. Da durften wir uns dann auch nur in Dreierteams bewegen, weil die Luft halt so dünn war, dass so, wenn sozusagen jemand umkippt, einer dann bei dem bleibt, der dort liegt und der andere Hilfe holt. Was ja uns damals weniger Angst gemacht hat, als es vielleicht hätte sollen. Aber das war eine ganz interessante Erfahrung, weil man hat wirklich gemerkt, wie schleppend dann die Bewegung ging und wie sehr man außer Atem war. Aber natürlich auch mit einer Wahnsinnslandschaft. Ich kann nur empfehlen, Chile für alle, die mal von A bis O, von der trockensten Wüste überhaupt bis die Gletscher Patagoniens sehen möchte. Also Chile ist da wirklich das Land, wo man hinreisen sollte.
Und du bist da ganz normal in die Schule gegangen?
Genau, für ein Jahr. Das war auch noch eine Erfahrung, die Schule an sich, glaube.
Mit Uniform?
Ja, ja.
Ist doch cool, oder? Du brauchst nicht überlegen, was du anziehst morgens. Du musst dir keinen Kopf machen.
Ja, allerdings wird alles so gleich. was mich persönlich sehr stört. Ich kann damit nicht ab, wenn alles gleich aussieht. Also deswegen bin ich auch so happy, dass mein Kleiderschrank so bunt aussieht. Ich glaube, wenn da nur schwarz und grau liegen würde, würde ich durchdrehen. Und das hat damals mich auch ein bisschen wuschig gemacht, glaube, aber nicht, weil alles gleich aussah, sondern weil man durch das gleiche Outfit viel mehr auf die Figur hat achten können und das als 16-jähriges Mädchen mich natürlich auch damals ein bisschen mitgenommen hat, vor allem weil man, das ist keine Seltenheit, die meisten nehmen sehr viel zu in einem Auslandsjahr oder ab, das manchmal, einfach weil man so sagt, man isst sich so ein bisschen so ein Schutzpolster an und vor allem kennt man auch die ganzen Gerichte auch nicht. Das heißt, das ist ja eine ganze, also in Chile isst man generell sehr viel, aber halt auch sehr viel anderes einfach. Das heißt, der Körper muss sich erstmal umstellen. Und dann war das natürlich ein bisschen schwer, wenn man dann die ganzen Mädels da sieht und du selber kannst nichts machen, egal wie viel Sport du machst. Das funktioniert einfach nicht. Ich dachte, die Intention von Schuluniform wäre immer so ein bisschen, dass alle gleich sind oder gleichgestellt. Aber ich finde, das hat manchmal dann doch viel extremer die Unterschiede hervorgerufen. Habe ich nicht so erwartet und fand ich dann doch nicht so toll.
Aber zur Schule gehen dort, unabhängig von der Kleidung, war gut?
Ja, also...
War anders?
Ich war anders. Ich musste halt...
Strenger?
Ach, nee, nein, bei weitem nicht. Also, das ist sehr entspannt. Ich erinnere mich noch an die eine Unterrichtsstunde, wo wir hatten dort so Einzeltische und die konntest du so zusammenschieben und die haben dann immer so vier Tische aneinander gestellt und dann hat sich hinten einfach eine auf den Boden gelegt und hat gepennt dann den ganzen Unterricht durch. Und der Lehrer hat es auch nicht gecheckt, weil die ganze Zeit vorne stand und erzählt hat. Und ich glaube, das werde ich nicht vergessen. Das war wahnsinnig lustig. Und ich musste halt auch keine Zeugnisse oder keinerlei Noten schreiben. Das heißt, für mich war es eigentlich nur Zeitvertreib, die ganze Sache. Und
Spanisch lernen.
Und Spanisch lernen nebenbei, ja.
Wann ist jetzt fünf? Eins hättest du noch.
Ja, ich glaube, das war damals, man kriegt ja in der Schule immer, also was machst du im Fall eines Feueralarms? Ich fand das lustig, weil dort kam dann noch dazu, im Fall eines Erdbebens und im Falle eines Tsunamis. Und das war auch das erste Mal, dass mich das so berührt hat, irgendwie die ganze Sache. Und ich fand es dann doch eher witzig als alles andere.
Als bedrohlich, ja.
Als bedrohlich, ja. Aber die Erdbeben waren schon ordentlich teilweise. Es war ganz spannend, das mal mitzuerleben.
Aber das ist nicht einmal richtig Angst. Es hat nur leicht gebebt.
Nee, also ich habe zum Glück kein Extremes mitbekommen. Also ich weiß, damals am 25. Dezember war das. Das frühmorgens gab es auch ein wohl ziemlich heftiges, ich glaube 6 oder 7, irgendwas. Und das war aber relativ weit weg. Aber die Oma ist da gestürzt im Gang und dann waren alle ganz aufgeregt. Aber wir Jugendlichen haben halt alle auf der Matratze geschlafen. Und auf der Luftmatratze hast du es natürlich nicht mitgekriegt, dass es da so gebebt hat. Aber nee, zum Glück nicht. Aber... Man hat es schon gespürt, wenn es eins gab und das war eine Erfahrung wert.
Hast du dann in einer Gastfamilie geschlafen?
Genau, ich war ein Jahr lang bei einer Gastfamilie, ja.
Dann hast du jetzt Gastgeschwister?
Ich habe jetzt Gastgeschwister,
und Gasteltern, ja. In Chile?
Ja, und Gastcousins und Cousinen, ja. Das hat mich auch so gefreut. Sie haben ganz große Familien dort, gibt es bestimmt auch in Deutschland, aber ich jetzt nicht so habe persönlich. Und das fand ich immer toll, weil man hat sich dann auch immer Sonntag, es war dann immer Familientag und dann gab es immer großes Asado und dann hat man immer zusammen stundenlang gegessen und die Jugendlichen halt dann zusammen gespielt und was auch immer oder ja, wir haben immer gezockt oder irgendwas angeschaut und es war, ja, hat mir so richtigen Familienverbund übermittelt. Das war schön.
Gut. Wenn du überlegst, was du gerade an Themen hast, die dich beschäftigen, was kommt da als erstes? Ausbildung schaffen.
Oh, ja.
Und wenn das durch ist, was kommt dann als nächstes?
Ich glaube, noch ein bisschen größeren Freundeskreis hier aufbauen. Das fehlt mir, glaube ich, ein bisschen. Also ich habe sehr viel mit meinen Arbeitskollegen zu tun, was ich auch super finde. Also weil das ist wichtig auf jeden Fall, dass man sich wohlfühlt. Und ich bin da wahnsinnig happy, dass ich da so gut aufgenommen wurde. Natürlich möchte ich aber auch gerne außerhalb der Arbeit ein paar Leute haben und da...
Den Horizont ein bisschen weiter kriegen.
Ja, weil es natürlich dann auch andere Interessensgebiete dann verknüpfen so und das, ja, habe ich bis jetzt irgendwie noch nicht hingekriegt. Ich versuche es gerade ein bisschen, aber ich weiß auch nicht immer so wie. Ja, natürlich mit Hobbys. Vielleicht finde ich dann in meinem neuen Fotokurs Leute.
Ja, oder so ein Zeichenkurs.
Dafür ist 2024 da.
Ja. Und gibt es irgendwelche Dinge, so, die so die Gesellschaft betreffen oder das Leben im Großen und Ganzen, die dir Sorge bereiten?
Die derzeitige politische Lage vielleicht ein bisschen in Deutschland macht mir schon, das hängt schon irgendwie ein bisschen im Hinterkopf dann doch fest, glaube, wenn man, ja, ich habe jetzt vor kurzem wieder ein Plakat gelesen, jetzt sind wir anstelle unserer Urgroßeltern daran zu entscheiden, was wir getan hätten 1933. Das fand ich eigentlich schön zusammengepackt, so ein Ding, wo ich so war, ja, weil wir wissen alle, wie es angefangen hat und jetzt schließen wir so ein bisschen die Augen, das kann doch nicht sein. Und ich weiß noch, damals im Geschichtsunterricht kamen alle, ja, das wird nie wieder passieren, gerade nicht in Deutschland, weil wir wissen, was damals passiert ist und wir können das nie wieder zulassen. Und ich denke mir so, ja, dann bitte jetzt mal Aktion, meine Lieben, wenn wir das doch so gut wissen, was damals passiert ist.
Mhm. Ja. Wir sind bereit für die großen Fragen des Lebens.
Was würden Sie gerne auf den Kopf stellen? Wo oder mit was würden Sie gerne neu anfangen?
Ui.
Ja, ich glaube, das Erste, was mir so in den Kopf gegangen ist, so bei der ersten Frage, war sofort irgendwie die Welt. Aber ich glaube, das ist ein bisschen sehr groß gegriffen. Aber ich weiß nicht, ich habe manchmal einfach so alle einfach so auf den Kopf drehen, einfach so durchschütteln. Einfach mal so, was ist eigentlich gerade los, Leute? Das weiß auch nicht. Ich hatte so eine Zeit während Corona, wo ich mich wirklich aktiv entfernen musste von allen Medien und allen Outlets, weil ich so war, das kann das nicht.
War zu viel
Input. Es war viel zu viel. Also es ist mir auch viel zu nah gegangen. Und es kam eine schlechte Nachricht nach der anderen. Und ich dachte so, boah, du hast keine Lust mehr so. Und ja, natürlich, wir müssen uns fürs große Ganze auf jeden Fall damit beschäftigen, aber manchmal ist es auch wichtig, mal auf sich zu achten und mal zu schauen, ey, wo sind deine Grenzen und wie weit kannst du gehen und wo musst du einfach sagen, bis hierhin und jetzt bin ich dran.
Okay, und neu anfangen? Gibt es irgendwas, wo du neu anfangen wollen würdest mit? Ich meine, du bist ja noch relativ jung.
Ich bin noch so jung, ja.
Du bist noch am Werden.
Das will ich doch hoffen. Ich glaube, nochmal komplett neu anfangen. Ich glaube, die Erfahrungen, die du gemacht hast, die prägen dich auch irgendwo. Und ich habe viel persönlich, bin ich dann mal sehr viel Mist durchgemacht mit einigen Freundschaften. Ich habe viele Leute gehabt im Leben, die mich dann leider doch enttäuscht haben oder die ich vielleicht auch auf jeden Fall auch enttäuscht habe, die ich auch verloren habe, wo dann doch mehr Schmerz dahinter gesteckt hat, als man vielleicht erwartet hat. Deswegen würde ich so gerne sagen, okay, fangen wir nochmal neu an mit dem ganzen...
Reset drücken und dann...
Ja, ja nochmal neu, auch auf so Vertrauensbasis, so einfacher mal Leuten vertrauen und sagen, boah, die wollen nicht immer nur Scheiße von dir oder die werden am Ende gehen. Aber wenn ich das machen würde, wie hätte ich dann die Erfahrungen? Und vielleicht würde ich naiv in alles reingehen und würde nur noch viel mehr ausgenutzt werden. Deswegen, ich glaube, neu anfangen derzeit, glaube ich nicht.
Okay.
Nee.
Dann die nächste, bitte.
Was ist das größte Chaos in Ihrem Leben? Gibt es noch ein Chaos im Leben, ist meine Frage.
Ich habe mich auch gerade gefragt, wie man ein Chaos eingrenzt.
Mein Leben ist vielleicht ein ganzes Chaos, aber ansonsten, nein, das ist auch zu groß gefasst. Boah, ich glaube, das größte Chaos ist gerade so ein bisschen meine Alltagsplanung, weil ich noch nicht so richtig in dem Schichtplan drin bin. Mhm. Und ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe Dienstag bis Freitag frei. Niemand anders hat frei. Und dann muss ich Samstag wieder arbeiten. Ich weiß nicht so richtig, was ich anstellen soll die ganze Zeit. Ich glaube, ja, sich da erstmal reinzuleben, ist gerade derzeit ein bisschen der Fokus. Ich hoffe, das ändert sich noch. Irgendwie sehe ich so einen großen Cut, dann sollte ich mal die Zulassung haben. Aber ich weiß auch nicht, weil an sich wird sich nicht groß viel ändern. Deswegen hoffen wir mal, dass wir das irgendwie noch geordnet kriegen.
Ja.
Es ist halt ein bisschen schwer manchmal, also weil wir haben halt auch manchmal Schichten, bei uns ist halt so, jeder Tag ist anders. Ich fange an mit einem 7.30 Uhr, dann habe ich ein 6 Uhr, dann habe ich ein 10.30 Uhr, dann 13.30 Uhr. Es kann natürlich aber auch sein, dass ich andersrum gehe und spät anfange und auch früh rotiere und dann sind die ganzen Tage irgendwie ein bisschen kann man ein bisschen vergessen, weil wenn du natürlich spät nach Hause kommst und früh wieder anfangen musst, dann kannst du den Tag eigentlich schon mal in die Tonne drücken. Und da habe ich noch nicht so richtig den Dreh raus, wie man da irgendwie produktiv an seinen Arbeitstagen was anstellt. Also ich bin sehr gut damit, dann meine freien Tage zu verbringen, aber an den Arbeitstagen irgendwie hapert es da noch ein bisschen, wie man da was macht.
Okay, das ist doch schon mal ein Chaos, was man irgendwie lokalisieren konnte.
Ja, das ist gut. Das habe ich auch nicht so erwartet, siehst du?
Und noch eine dritte haben wir.
Bei wem würden Sie sich rückschauend bedanken und wofür würden Sie danken? Rückschauend. Ich glaube auch, wenn das sehr Klischee ist, ich glaube, das Erste, was mir durch den Kopf geschossen ist, ist bei meiner Mutter.
Und weswegen oder wofür?
Ja, ich glaube, ich habe auch so mitgekriegt über die Zeit, dass es nicht so natürlich ist, den Rückhalt von seiner Mutter zu haben. Also, dass es doch viele Menschen gibt, die nicht so gutes Verhältnis haben mit ihrer Mutter. Und ja, das hatte ich irgendwie nie. Also, meine Mutter war irgendwie immer meine beste Freundin und ich habe wirklich meiner Mutter alles erzählt. Und ich alles sage, also die wusste ich von jedem Party-Chaos, wer mit wem und wo. Und das war immer, ich bin nach Hause gekommen und es war gefühlt Tratschtag erst meiner Mutter, was gerade wieder abging. Und die wusste über alles und jeden Bescheid. Ja, und das sind auch immer alle zu mir gekommen. Alle waren immer so, oh ja. Und war immer so auch so ein Safe Place irgendwie. Und mein Zuhause auch für meine Freunde. Und jetzt, ich weiß noch, so meine Eltern gekommen, hier haben wir mit beim Umzug zu helfen in Bremen. Und dann, also ich kann auch gut immer trinken gehen mit meinen Eltern. Also die haben mich, ich liebe die, was das Konzept, was die, also,
nee, also wie die drauf sind.
Ja, wie sie drauf sind und wie sie halt auch, also wie sie es auch nicht interessiert. Also meine Mitbewohner meinte dann auch so, Emily, ey, ich könnte niemals mit meinen Eltern einfach saufen gehen, wo ich sage, wie oft ich mich wirklich abgeschossen habe mit meinen Eltern. Aber wo ich sage, es waren gute Zeiten, waren immer schöne Abende. Also ich glaube, ja, es gibt auch immer natürlich schwere und ich kann auch genauso viele Dinge sagen, die mir meine Mutter vielleicht manchmal schwer gemacht hat in meinem jungen Leben. Aber dass sie dann doch immer da war und immer der Ansprechpartner ist und mich viel weitergebracht hat und ja, mir viel gezeigt hat, wie man auch ja sich selber ein bisschen schützt vor bestimmten Menschen oder bestimmten Gefühlen und alles Mögliche. Ich glaube, das hat mir in meinem Leben wahrscheinlich bis jetzt am meisten gezeigt.
Dankeschön. So, das waren die großen Fragen des Lebens.
Die großen. Die waren einfacher als die kleinen, fand ich.
Ja, ist doch gut. Liebe Emily Schlosser, gibt's irgendwas, wo du sagen würdest, das ist mir besonders wichtig, dass ich das auch kommuniziere, dass Leute das mitkriegen durch mich, durch die Art, wie ich lebe, durch die Art, was ich mache, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich meinen Job auch mache vielleicht?
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal sich selbst zu sein. Und nicht immer darauf zu achten, wie andere Leute dich sehen. Und es ist schwer, es ist wirklich schwer, aber man kann in kleinen Dingen anfangen. Ich habe damals angefangen mit meinen Ohrringen, die immer ein bisschen abgespaced waren. Mittlerweile ist es dazu ausgewachsen, dass meine Kleidung dann doch ein bisschen hervorsticht, würde ich sagen, als andere. Und ich habe mir auch manchmal sehe ich so ein Schmunzeln bei Leuten, die an mir vorbeigehen. Ich denke mir so, ja okay, vielleicht finde ich es gerade absolut lächerlich, was ich anhabe. Und das ist voll in Ordnung, aber wenigstens haben die sich so gedacht, ja, das ist ja ein lustiger Mensch oder das ist ja was für eine wilde Art, sich zu kleiden. Und das macht mich aber auch happy. Dann haben sie es mal gesehen und dann haben die vielleicht ein Lächeln einfach auf den Lippen deswegen. Und ja, ich glaube, das ist so was ich mitgeben möchte. So sei du glücklich mit dem, wer du bist und gib diese Glückseligkeit so ein bisschen eine andere weiter. Das tut dir, du kannst die ganze Zeit mit einer schlechten Miene durch die Kante laufen, aber was bringt dir das? Was bringt anderen das? Den anderen macht den Tag nur noch schlechter, wenn du sie anrempelst und dann denen noch was hinterherhaust. Wenn die anlächst, werden sie wahrscheinlich zurücklächeln und werden vielleicht denken, wenn sie ins Bett gehen, boah, wenigstens ein Mensch, der heute mal ein nettes Lächeln auf den Lippen hatte.
Und du hast heute deine Sonnenblumenohrringe
an? Genau, ja.
Was sind so die abgespacedesten oder lustigsten oder skurrilsten Ohrringe in deiner Sammlung?
Nee, ich glaube, die Sonnenblumen sind derzeit meine Lieblingsohrringe, weil sie einfach so Sonne und Sommer auch gerade verbreiten, auch wenn es noch nicht da ist. Aber die abgespacedesten.
Die am meisten Reaktionen auch hervorrufen vielleicht oder provozieren.
Oh Gott, ja doch. Ich glaube, oder die ich am meisten liebte, die abgespaced sind, das sind, oh, die habe ich, oh, das hat mich so geärgert, weil ich sie vergessen habe in der Schachtel für Weihnachten. Ich habe Weihnachtsbäume, die blinken. Also da ist so eine kleine Batterie und die blinken bunt, wenn man sie ran hat. Und das sind, ich glaube, das sind die abgespacedsten und das sind aber auch die schönsten. Aber nächstes Jahr muss ich dran denken. Ich glaube, den muss ich jetzt vielleicht gleich rauslegen und dann für nächstes Jahr Weihnachten.
Ja. Und die sind jetzt wo in der Schachtel?
Ja, die waren damals in der Umzugsschachtel und ich habe damals, als ich halt umgezogen bin, gedacht, ja okay, dann wirst du schon wissen, wo sie sind dann für Weihnachten. Ja, natürlich nicht.
Ja. Okay, ja. Wann hattest du dein erstes Tattoo?
2019 in Chile mit meiner Freundin dort.
Da warst du 18 dann?
Mhm. Ja, es war nur ein Mond am Handgelenk, so ganz typisch, wie man anfängt und sie hat einen Stern. Das war meine beste Freundin während des Auslandsjahres. Wir haben gesagt, wir wollen das zusammen machen und mittlerweile hat sie auch, ich glaube, es hat sie auch so ein bisschen reingezogen dann in die ganze Tattoo-Welt und sie hat jetzt auch mehrere und Aber es ist trotzdem, ja, es ist manchmal ein bisschen kitschig, denke ich mir, wenn ich den Mond sehe. Aber dann denke ich mir auch wieder, ach, war es doch wert. Ich meine, sie hat den Stern und immer wenn sie den sieht, erinnert sich vielleicht auch an mich, weil es ist schwer, Kontakt zu halten über so eine weite Entfernung und so wenig, wie man sich sehen kann. Und deswegen ist es schon schön.
Mhm. Und gibt es irgendwelche schweren Momente aus deinem Leben, über die du reden möchtest oder kannst? Gibt es irgendwelche Sachen, du hast eben schon gemeint, deine Mutter ist bestimmt auch der Mensch, weil er dir auch so nahe stand, der dir bestimmt auch das ein oder andere Mal übel mitgespielt hat oder dich genervt hat. Aber gibt es irgendwas, wo du sagen kannst, jo, das war ein absoluter Tiefpunkt oder gab es den überhaupt oder hast du bisher eigentlich eher Glück gehabt und bist so gut durchgekommen?
Ja, es gibt schon so einen Tiefpunkt, ja, gesundheitlich ein bisschen, der mich sehr runtergezogen hat. Also das waren ein paar Monate, die, ja, ich wirklich auch mal an meine Grenzen gekommen bin. Also wo ich wirklich am Boden war.
So Burnout-mäßig, oder?
Nee, weil, also...
Gab es eine Diagnose vom Arzt über irgendwas?
Zu offen kann ich da jetzt auch nicht drüber reden.
Und wie hast du es geschafft, dann diese Zeit zu überwinden und da wieder rauszukommen?
Ja, das war vielleicht nicht so das beste Erlebnis. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, boah, ich habe mich positiv irgendwie aufgerafft. Aber es gab dann jemanden, der mich nochmal so richtig, richtig runtergestoßen hat. Wo ich so dachte, ey, jetzt come on, das kann nicht sein. Wo ich mir dann selber mit dem mehr so gedacht hat, ey, wenn du kannst jetzt dich ewig noch im Elend suhlen und da jetzt warten, bis irgendwas kommt. Oder du kannst jetzt mal sagen, ey, jetzt nimmst du mal wieder das in die eigene Hand und raffst dich jetzt mal auf. Ja, so sehr wie das natürlich damals wehgetan hat und ich auch, wo du wirklich so den Kopf schüttelst und denkst, ey, so sehr hat es dann doch geholfen, dass ich mal gesagt habe, ey, jetzt bin ich dran, mein eigenes Schicksal zu machen und wieder hochzukommen.
Okay, cool. Liebe Emily, wenn du so einen Strich ziehst und das so zusammenfasst, was sagst du bis hierher und auch darüber hinaus, was du dir so vorstellst, was ist es? Was ist die Geschichte deines Lebens? Lach ruhig.
Mit der Frage habe ich nicht gerechnet.
Oh. Es tut mir leid.
Okay, die Geschichte meines Lebens. Ich habe irgendwie nie so dran gedacht, dass es so eine Geschichte meines Lebens geben könnte, weil man sich dann doch irgendwie so im Trubel des Alltags irgendwie... ja, einer von vielen ist.
Also, es ist die Geschichte einer jungen Frau, die in Chemnitz in Sachsen geboren und aufgewachsen ist, die dann über mehrere Stationen in kurzer Zeit den Weg nach Bremen gefunden hat, um Fluglotsin zu werden, die auf einem guten Weg ist, die Ausbildung abzuschließen und die Lizenz für Hamburg zu bekommen, die dabei ist, ihren Freundeskreis zu erweitern, ihren Alltag zu strukturieren und erwachsen zu werden. So unangenehm, wie das klingt, aber irgendwie ist es gerade dieser Prozess. Irgendwann kommt vermutlich noch die Partnersuche. Weiß ich nicht, ob die ein Thema ist. Ich weiß es nicht, darüber haben wir gar nicht gesprochen.
Nicht primär, glaube.
Und dann ziehst du an den Stadtrand und...
Oh Gott, da sind wir jetzt aber sehr weit gegangen, sehr schnell. Es kann sich noch sehr viel Zeit nehmen.
Und dann rettest du noch die Welt.
Okay, ja, nebenbei so. Mhm. Nur mal kurz die Welt retten.
Beim Tanz im Mondschein.
Genau, ja. Ich glaube, das Wichtigste sind die kleinen Dinge im Leben für mich. Dass man eben auch zum Beispiel mal einen Perspektivenwechsel hat und mal schaut einfach ein bisschen anders auf die Sache und die kleinen Dinge im Leben genießt. Es muss nicht immer darum gehen, dass du den schicksten, tollsten Urlaub hast, dass du die größten Freundeskreise hast, mit denen du auf die tollsten Festivals gehst, sondern es geht auch manchmal um die kleinen Filmeabende mit deinem WG-Mitbewohner oder, keine Ahnung, die ruhigen Minuten, wo du einfach mal ein bisschen mehr Selbsterkennung über dich selbst findest. Und ich glaube, das sind so, die mir vielleicht bis heute das Gespräch auch ein bisschen gezeigt haben, dass man doch mehr erlebt hat und mehr hinter sich gebracht hat in seinem doch so jungen Leben, die einen sehr weit vorangebracht haben. Und dass, ja, man auch seinen, wo man immer denkt, unwichtigen Momenten oder Erfahrungen doch so viel rausgezogen hat, wie man es nicht hätte erwarten können. Und ich glaube, man sollte einfach ein bisschen mehr einen Fokus darauf legen, den Tag für den Tag zu leben und nicht irgendwie ja, schon zu planen, was irgendwann mal sein soll oder was in 3 Wochen wieder Tolles ansteht, sondern ja, okay, da ist vielleicht die tollste Feier überhaupt, aber vielleicht ist morgen auch ein schöner Tag, wenn du Eis essen gehst mit deiner guten Freundin und deinem guten Freund.
Dankeschön, dass du uns so freundlich erzählt hast, was bei dir so los war, was dich beschäftigt auch. Wer jetzt weiterhören will, wir hatten es ja mit Spanisch und Chile. Wir haben die Folge Eine Stunde Reden mit dem Titel Warum diese Gastarbeitertochter nicht gern Koffer packt. Der einzige Link ist jetzt eben das Spanische. Das ist die Geschichte von Carmen Castro. Die empfehle ich es einfach. Wer will, klickt die jetzt direkt hier in der ARD Audiothek an und hört weiter. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
Ich habe noch einen Tipp. Es gibt ja dieses Buch Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Der Schriftsteller hat jetzt 6 Podcast-Folgen mit seinem 15-jährigen Sohn Oscar rausgehauen. Die beiden sprechen über ihre Helden aus Filmen, Büchern, Musik und Social Media, also über den größten YouTuber der Welt, Zombie-Serien, Drake und Franz Schubert oder auch Franz Kafka. Denn zu der ARD-Serie Kafka hat Daniel Kehlmann das Drehbuch geschrieben. Was die beiden verbindet und wo es Diskussionsbedarf gibt, das hört ihr, wenn ihr hier Kehlmanns Helden klickt in der ARD-Audiothek.